herzlich willkommen zu Step Up, deinem Female Leadership Podcast. Ich bin Nora Ast und ich möchte dich mit all dem, was ich dazu beitragen kann und vor allem diesem Podcast-Format darin unterstützen, deinen ganz eigenen Führungsweg zu gehen. Im Thema Female Leadership finde ich es immer total relevant, das Thema auch aus einer wissenschaftlichen Perspektive gepaart mit Erfahrungen zu betrachten. Daher freue ich mich sehr über meine heutige Gesprächspartnerin Lilian Gerke-Vetterkind, mit der ich genau diese beiden Perspektiven heute im Podcast beleuchten werde. Lilian ist Beraterin und Trainerin für Diversity und Unternehmenskultur und Female Leadership. Sie ist ursprünglich Diplom-Betriebswirtin, kommt aus der Finanzdienstleistungsbranche und hat nach 10 Jahren Bankenvertrieb in die Erwachsenenbildung gewechselt. Im Sparkassenverband Baden-Württemberg war sie als Beraterin Personalentwicklung, Leiterin Inhouse-Consulting und Persönlichkeitstrainerin weitere 8 Jahre tätig. Bevor sie Mitte 2021 ihre Beratungsboutique mit dem Schwerpunkt Diversity gründete. Im August 2023 erschien Lilians Sachbuch Frau kann Chef, mit Freude und Gelassenheit in Führung gehen. Aktuell ist Lilian als Workshopleiterin und Beraterin in Leadership-Workshops unterwegs zu den Themen Inclusive Leadership und Female Leadership. Sie arbeitet mit gemischten Führungsteams zum Thema Vielfalt in Teams und inklusives Führen, als auch mit Frauengruppen, die sich in einem Safe Space mit ihrer Führungsrolle und Verständnis auseinandersetzen wollen. Herzlich willkommen, Lilian.
Hallo Nora, hallo an alle, die zuhören werden. Ich freue mich, hier zu sein.
Und wir haben ja schon hier 5 Minuten Smalltalk eben gemacht, als wir in unseren virtuellen Aufnahmeraum gekommen sind und haben ja festgestellt, total spannend, du wirst morgen dich relativ nah örtlich bei mir aufhalten. Und aber was viel relevanter oder spannender ist, hast du gerade berichtet, du wirst einen Workshop für Azubis geben zum Thema Sexismus. Und ich habe an der Stelle eben in unserem Smalltalk gar nicht weitergeredet, weil ich dachte, dann kommen wir gar nicht mehr in den Podcast rein. voll cool. Also was macht ihr da? Wie kommt das, dass gerade im auszubildenden Bereich mir das Thema Sexismus adressiert?
Also Sexismus ist ein Thema, was ja vor dem Alter nicht Halt macht. Also das erleben wir auch schon bei Jungen, bei jungen Menschen in der Pubertät. Musst ja nur mal bei Instagram oder TikTok reingucken, in WhatsApp-Gruppen, was da schon abgeht. Vielleicht schon bei 8-, 9-, 10-jährigen Kindern. Und ich finde es großartig, wenn Unternehmen sagen, wir wollen da möglichst frühzeitig präventiv rangehen, damit in unseren Azubi-Gruppen sowas einfach nicht vorkommt, dass sich da die Menschen einfach respektvoll und wertschätzend begegnen. Und ich erlebe es in einigen Unternehmen, die sagen, wir fangen ganz früh an damit, hier präventiv reinzugehen, zu sensibilisieren und eben interaktive Workshops dazu anzubieten. Und deshalb freue ich mich auch, dass ich morgen eben so einen Workshop einmal wieder leiten kann.
Und der wird dann wirklich einen Tag lang für dieses Thema sich Zeit genommen? Oder ist es irgendwie so 2 Stunden in einem sonstigen Workshop-Format?
In dem Fall ist es nahezu ein ganzer Tag. Also wir starten morgens bis ungefähr 3:30. Also kann man eigentlich von einem ganzen Tag reden. Und das finde ich auch großartig, weil das Wichtige bei den Workshops sind ja auch die Gruppenarbeiten und die Interaktionen, ja, dass sie ihre eigenen Erfahrungen teilen können, auch was ausprobieren können, mal selber was erleben können. Ich gehe ja auch oft mit Perspektivwechsel ran, ne, wenn welche sagen, das haben wir hier nicht, das gibt's ja gar nicht. Oder manche Jungs sagen, ja, ha, 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 das ist halt so, die Mädels müssen da halt durch, ne, und dann schicke ich die schon auch mal in so ein Perspektivwechsel und sage, wie fühlt sich denn das jetzt für dich an? Geh mal von aus, du wärst jetzt weiblich so und so alt oder überleg mal, wie das wäre, wenn es deiner Schwester, deiner Freundin, deiner Lieblingstante oder so ergehen würde. Und dafür brauchst du einfach die Zeit. Ne? Du kannst ja nicht nur schnell mal eben theoretisch so einen Vortrag abreißen und dann hoffen, dass sich da schon eine Haltung verändert. Deshalb, diese Übungen sind einfach so wichtig und dieser Austausch untereinander, dass wenn du eine Haltung verändern willst, dann geht es eigentlich nur so. Und eigentlich reicht dir auch so ein ganzer Tag nicht. Du müsstest ja im Endeffekt es wieder begleiten und sagen, wir machen da einmal im Monat ein Gespräch und damit aktuelle Fälle besprochen werden, damit du das halt möglichst immer wieder ansprichst und immer wieder darüber sensibilisierst.
Und eine Übung wäre dann wirklich konkret, dass jemand dann zum Beispiel auch sagt, ich möchte nicht, dass du so mit mir sprichst, oder also so Kommunikationsübung, wo man sich dann wirklich positioniert oder
was? Ja, zum Beispiel. Also ich schlüpfe dann auch mal selber in so eine Rolle, ne, und ich moderiere das vorher natürlich an und sage, jetzt stell dir einfach mal vor, ich bin deine neue Führungskraft, du bist das erste Mal im Unternehmen, das ist meine Willkommensansprache, dann machst du die Willkommensansprache halt einmal seriös, souverän und einmal machst du so ein bisschen touchy. Und dann fragst du halt, wie hat sich das jetzt angefühlt und diskutierst es mal mit der Gruppe, mit der Person, die das gerade erlebt hat und auch, wie das auf die Gruppe wirkt. Also solche Sachen zum Beispiel. Oder ja, sie müssen sich selber mal erinnern an Situationen, die sie wahrgenommen oder selber erlebt haben und das einfach auch nochmal beleuchten. Wie ging es ihnen damit? Was hätten sie sich anders gewünscht und wie würden sie heute vielleicht reagieren? Und dann gehen wir auch so ein bisschen in das Rhetorische. Was könnte man sagen und so weiter.
Okay, und es ist mehr so das Thema, du hast jetzt eben schon mal gesagt, dass man dann, wie wird es deiner Tante gehen, deiner Schwester und so weiter, das hat ja dann mehr so den Fokus Frauen. Bringen die Jungs denn auch was rein, wo sie selber schon mal was erlebt haben?
Ja, also da muss ich ja immer drauf achten, gerade wenn ich Gruppen habe, wo mehr junge Männer dabei sind als Frauen, die dann sagen, ja, jetzt geht es wieder nur um die Frauen und so, was hat denn das mit mir zu tun? Ich bin ja nicht nur immer der Täter. Und dann schauen wir auch drauf, wo sie selber auch Sexismus erleben. Sie erleben ja auch mal vielleicht Body Shaming oder dass sie in irgendwelche Männerrollen gedrückt werden von anderen, wo sie nicht reingedrückt werden wollen.
Schön.
So wie so ein Mann muss das ja ertragen und ein Mann kennt keinen Schmerz und so weiter und sollen Gefühle nicht zulassen. Und das ist dann auch ein Thema, wo ich mit reinbringe, dass es auch so ausgleichend ist und nicht immer nur die Frauen sind die Opfer und die Männer die Täter. Es kann ja auch mal umgedreht sein. Auch
Ja.
im hierarchischen Kontext wissen wir ja auch, dass Frauen in Führung da auch nicht immer alles korrekt und richtig machen, was das Thema
Ja, voll.
Sexismus angeht.
Klar.
Und umgekehrt kann es ja auch unter Männern sein, ne, dass sie sich, oder wenn ein Mann Elternzeit nimmt, dass er dann von den anderen Männern angesprochen
Klar,
wird. Hast du
ja,
keine richtige
natürlich.
Frau zu Hause? Warum nimmst du Elternzeit? Was bist
Ja.
denn du für eine Pussy und sowas, was man da alles zu hören kriegt?
Wow,
Und
ja.
da müssen die halt auch, werden die natürlich dann auch fit gemacht und gestärkt. Ja.
Ja, und da sind wir direkt bei der nächsten Frage, die ich in diesem Podcast unbedingt mit dir adressieren wollte, weil wir geben ja auch Female Leadership Trainings, Female Leadership Programme. Und wir haben dann oft noch ein Follow-up, wo wir uns dann irgendwie ein paar Wochen später nochmal treffen, so wie ist es jetzt gegangen, ne? Wie hat so der Mindset-Change, den wir da auch oft haben, sich ausgewirkt, so das Empowerment. Und traurigerweise erlebe ich es da immer wieder, dass Frauen halt aus unseren Trainings rausgehen, total irgendwie motiviert sind und also einfach viel mit an die Hand bekommen haben. Und dann wollen die das natürlich in ihrem Umfeld teilen und dann teilen die das mit anderen, dass die bei so einem Training waren. Und dann werden die häufig mit der, also nicht immer, ne, natürlich nicht, aber es passiert schon immer mal, dass sie einige, ich sag mal aus so einer Gruppe von 12, zwei oder drei mit der Frage konfrontiert werden von entweder ihren Mentoren oder männlichen, also Freunden aus dem Freundeskreis. Ja, immer nur ihr Frauen und was wird denn für die Männer getan? Und für uns Frauen ist das ja so offensichtlich, warum man was für uns tun muss, ne, weil wenn man sich das zahlenmäßig anguckt, wenn man das einfach nur vom Gefühl her, was wir tagtäglich, irgendwie nicht tagtäglich, aber schon häufig erleben an Herausforderungen. Und dann ist das für uns so eine emotionale Logik, warum man was für uns Frauen tun muss. Aber in dem Moment fällt den Frauen häufig nichts ein, was sie dann entgegnen sollen, weil sie einfach, weiß nicht, fassungslos sind, ihnen irgendwie in dem Moment die Argumente fehlen. Was gibst du mit an die Hand, wenn, oder wenn du hast ja dann eben auch, ne, hast ja eben geschildert auch das, was sagst du dann?
Also ich höre das auch oft, ne, dass Männer sagen, jetzt werden wir diskriminiert, jetzt dürfen wir nicht rein. Faktisch gesehen ist es auch eine Benachteiligung. Ja, in dem Fall heißt es, nee, das ist jetzt ein Safe Space für Frauen. Ich frage mich manchmal, ist es Diskriminierung? Ich glaube, wenn es um privilegierte weiße Cis-Männer geht, würde ich eher von einer Benachteiligung reden. So, die Tür ist jetzt mal für dich auch zu. Ansonsten können wir nochmal diskutieren, wie diskriminierend das ist. Aber Ziel ist ja eigentlich, wir wollen mehr Gerechtigkeit und die Ausgangslage ist aber ungleich. Und das sehen wir ja auch an den Zahlen, Frauen in Führung, die brauche ich jetzt ja, glaube ich, auch nicht mehr runterbeten, dass wir eigentlich ja nur an die 29, 30% über alle Ebenen Frauen in Führung haben in Deutschland. Und um so eine Ausgangslage gleich zu machen, brauchen wir halt Strukturen, die auch ausgleichend sind. Das heißt, wir brauchen Programme, die das auch erstmal ausgleichen. Das ist vielleicht jetzt erstmal ein Zwischenschritt mit einem Frauennetzwerk und einem Safe Space. Wir können auch das Beispiel mal von der Brille nehmen. Eine Sehhilfe diskriminiert Menschen ohne Brille nicht, aber sie gleicht eine Einschränkung bzw. eine Benachteiligung aus.
Das ist ein cooles Beispiel.
Ja.
Lass uns das nochmal nehmen. Also eine Brille
Die diskriminiert Menschen
diskriminiert.
nicht, die keine brauchen. Aber sie
Ja.
gleicht bei der Person halt diese Benachteiligung oder Einschränkung aus. Also bei mir zum Beispiel, ich habe
Ja.
Kontaktlinsen, ja,
Ja, ich auch.
ich wäre sehr eingeschränkt ohne
Ich
die,
auch.
ja. Es wäre jetzt natürlich interessant, wenn jemand
Total.
sagt, wow, ist das diskriminierend? Du hast jetzt eine Sehhilfe und ich habe keine, ja. Dafür sagt, du hast
Ja,
aber
ja,
gesunde
ja,
Augen,
ja.
bei dir ist alles, bei dir ist, du bist
Ja.
in dem Fall privilegiert, gesunde Augen, du hast da keine Sehschwäche. Ja, also deshalb, das ist auch so ein Beispiel, ne? Ich sage mal, Gleichbehandlung bei ungleichen Voraussetzungen führt eben nicht zu Gerechtigkeit oder Fairness.
Ja,
Also um es nochmal von
also,
der Seite zu
ja, okay.
beleuchten.
Ja, also eine Gleichbehandlung bei ungleichen Voraussetzungen
Voraussetzungen führt
führt
nicht zu
nicht.
Gerechtigkeit oder zu Fairness. Ja.
Ja,
Also ich
okay.
muss nach den Voraussetzungen gucken. Und wenn wir einfach eben sehen, und deshalb ist es so wichtig, dass wir den Männern dann aufzeigen, die Privilegien, die Männer eben über die vielen, vielen Jahre haben, die Ungerechtigkeit, die strukturellen Hürden von Frauen, die Missstände. Ja, dass sie dann
Ja.
erkennen, okay, die Brille ist in dem Fall einfach nötig oder die Gerechtigkeit kriegen wir eben hin, wenn wir die Gleichbehandlung dann, wir brauchen dann gleiche Voraussetzungen. Und
Ja,
deshalb,
das
ja.
macht Sinn.
Und ich glaube, diese jahrhundertelange Geschichte der Diskriminierung oder jahrtausendlange, kann ich schon sagen, von Frauen, dass wir diesen historischen Aspekt einfach nochmal beleuchten, dass man es das anerkennt und sagt, stimmt, also da gibt es einfach diese Hürden, ja. Und deshalb braucht es halt diese Strukturen, die ausgleichend sind, so lange, bis wir das Gefühl haben, jetzt sind die Voraussetzungen wirklich, na, jetzt starten also wirklich beide von der gleichen Ziellinie, Startlinie, nicht Ziellinie, von der gleichen Startlinie,
Ja.
um dann voranzukommen. Ja.
Ja, und da hilft ja auch nochmal der Perspektivwechsel, ne? Also, mich würde mal
Genau.
interessieren, was Ihre Frau schon mal erlebt hat. Mich würde mal interessieren, was deine Tochter schon erlebt hat. Und was ich auch mal gern noch mit hinzugebe, ist die Gender Bias, die wir am Arbeitsplatz haben. Also
Ja.
bei gleicher Leistung werden Frauen trotzdem schlechter bewertet als ihre männlichen Kollegen, ne? Boni werden eher an Männer verteilt als an Frauen. Backlash-Effekt, also
Total.
Backlash. Und die treffen, ich hatte das mal irgendwann für einen Vortrag recherchiert, die treffen wirklich nur auf die Frauen zu. Ne? Also ich glaube, Männer, die einzige Diskriminierung, die die erfahren, ist, wenn die Unternehmenskultur das nicht hergibt, was Elternzeit angeht. Aber selbst eigentlich, wenn Männer Väter werden, dann werden die eigentlich positiver bewertet, weil man dann sagt, ah, zu dem, dass sie also jetzt irgendwie hier eine Leistung generieren, ernähren sie auch noch eine Familie, so jetzt ist es ein richtiger Mann.
Ja, genau. Dann wird
Ne?
das honoriert, ne? Dass du dich
Da
als
wird das
Kümmerer der
honoriert.
Familie und da brauchst du ja auch mehr Gehalt, ist ja klar.
Ja. Und was man natürlich auch sagen kann, also wenn wir so weitermachen wie jetzt, dann haben wir, weiß nicht, 2050 eine Parität, glaube
So,
ich,
ja.
erreicht. Da kann man dann ja auch mal das Gegenüber fragen, so. Also wenn wir jetzt genauso weitermachen wie jetzt, sind wir bei 2050 da. Was ist denn deine Idee, wie wir dem begegnen sollen? Ja. Und was wir ja bei Frauen auch oft erleben, ist das Thema, also das wissen ja einfach auch Studien, dass Frauen weniger Selbstvertrauen einfach häufig mitbringen, also ein Zutrauen in die eigenen Fähigkeiten. Und die genau durch solche Trainings ja einfach empowert werden, genau dahin zu gucken, wo ihre Stärken liegen und zu sagen, so, ja, ich bringe aber genau das mit. Und dahingegen ja auch Studien zeigen, dass Männer nicht immer, aber auch häufig zu einer Selbstüberschätzung tendieren und dann sagen, ja, Führung, klar, mache ich. Und das kann man ja genauso durch solche Trainings auch ausgleichen.
Genau. Also wir müssen da ja hingucken, ne? Wenn sich Frauen nicht bewerben, wir hören ja immer wieder, wir finden da keine Frauen, da muss man hingucken, warum bewerben die sich nicht, weil dann die Skills nicht in der Summe zutreffen, das kennen wir ja, ne? Dann sind 10 Skills gefordert, ich habe 8 und denke, oh, 2 habe ich nicht, bewerbe mich erst gar nicht. Und in so Trainings kannst du halt drauf eingehen, ne? Und das quasi mit den Frauen diskutieren und besprechen, sie darauf hinweisen, sagen, bewirb dich trotzdem, die 2 kannst du noch lernen on the flow. Schau mal, dein männlicher Kollege wird sich auch bei 6 von 10 Skills schon bewerben und sagen, die anderen 4, die kriege ich schon irgendwie hin. Ne? Also, und von allein kommst du ja nicht drauf als Frau. Ne? Du siehst ja immer nur, kann ich nicht, lasse ich. Und wenn du dann die Möglichkeit hast, dich da mit anderen auszutauschen, sagen, das machen die meisten so. Ich bin da nicht alleine. Kann man ja überlegen, was tun wir jetzt? Was für Handlungsoptionen haben wir jetzt? Dass wir da mutiger
Ja,
sind und zu sagen, die 2,
voll.
die mir da noch fehlen, die lerne ich noch. Oder, und wenn ich eins mal nicht kann, ist ja auch nicht so schlimm. Wir haben ja auch, also ich sage jetzt wir, viele Frauen haben ja diesen Perfektionsanspruch. Also wenn ich nicht mindestens 100 oder darüber hinaus, also geht ja eigentlich gar nicht, 100 ist halt voll, mehr kannst du ja fast nicht leisten. Wenn ich das nicht bringe, dann bin ich irgendwie ja, nicht gut genug, nicht richtig genug. Und manchmal müssen wir ja gucken, wo ist denn eigentlich so der Standard in einem Unternehmen? Ich sage ganz oft provokant, eine halbgute Führungskraft, wenn das der Standard ist, schauen wir doch mal an, wie eure Führungskräfte so in
Ja,
Summe bei euch wirken und ihre Arbeit machen. Ganz oft
voll.
heißt es, sie sind, ich sage jetzt wirklich positiv halbgut. Dann müsste das für mich ja der Standard sein und sagen, also so halbgut kriege ich es auch hin. Anstatt
Wahnsinn,
zu sagen,
ja.
ich muss aber 120%. Warum denn? Also wer fordert das? Okay, wir wissen das. Es fordern auch mal gern die anderen. Ich fordere es von mir selber. Aber eigentlich müsste ich sagen, das, was der Standard bei uns im Unternehmen ist, das ist eigentlich meine Messlatte.
Ja, total. Und was ich auch voll gerne machen will, also wir arbeiten gerne auch die Stärken dann heraus, ne, indem man vorab zu einem Training auch schon mal so 3 bis 5 Leute aus seinem Umfeld befragt. Das auch mal als ein Tipp an alle Zuhörerinnen, das mal zu machen. Was sind denn meine persönlichen Stärken? Und haben dann noch Übungen, wo wir die rausarbeiten. Und dann ganz am Ende lasse ich mir vor so einem Training auf die Führungskompetenzen oder Führungsprinzipien eines Unternehmens geben. Und dann gebe ich die den Teilnehmerinnen und sage, so, wir haben jetzt einiges über deine Stärken gelernt. Mach doch mal Haken in den Kompetenzen deines Unternehmens, was die von der Führungskraft erwarten, was du mitbringst. Und das ist total cool, weil dann oft irgendwie auf jeden Fall 80% dessen abgehakt wird, ne? Weil Kommunikation, Teamentwicklung, keine Ahnung was, ja, da auf jeden Fall immer schon viel erfüllt wird.
Und manchmal kannst du da noch abgleichen, okay, das sind jetzt so die Vorstellungen des Unternehmens, wie eure guten Führungskräfte zu sein haben. Wer kommt euch denn da so mal in den Sinn von denen, die schon in Führung sind,
Ja,
die das so in
nicht
Summe
viele.
mitbringen?
Nicht. Ja,
Dann
weil das Ding ist ja auch häufig, diese Führungskompetenzen sind ja oft auch, da ist ja oft eine große Differenz zwischen dem, wie die Führungskräfte im Unternehmen agieren und wie aber gerne Führung gesehen würde, also
Ja.
wie, ne, welche Kompetenzen erfüllt werden sollten. Und das Interessante ist ja, dass die weiblichen Führungskräfte, die wir in unseren Trainings haben, ja häufig schon viel mehr da sind, was eigentlich an moderner Führung gefordert wird und an diesen Kompetenzen. Und das dann auch realisieren. Und sie aber immer denken, dass sie falsch sind, weil Führung ja in einem Unternehmen ganz anders gelebt wird.
Absolut. Ach ja, ich habe auch schon manchmal ganz provokant gesagt, ist mir auch schon passiert, als ich noch Angestellte war, dass ich auch eine Führungskraft hatte, die fanden wir alle so semi gut. Und ich habe dann war da auch mal einigermaßen wütend und sagte dann zu meinen Kolleginnen und Kollegen, also wenn das der Standard ist, was Führung bei uns im Unternehmen bedeutet, dann kann ich das auch. Und dann,
Ja, sehr gut.
das erzähle ich dann auch immer in Workshops, dass man
Ja,
auch mal
ach gut.
so mutig
Ja.
sein darf und das dann auch anspricht und sagt, naja, wenn es so schlecht ist, dann kriege ich das auch hin.
Ja, voll. Und jetzt sind wir schon so mitten in diesen schönen Themen drin und haben wir wunderbare Diskussionen. Aber vielleicht nochmal zurück zu dir. Was machst du im Wesentlichen in deiner Tätigkeit? Wir haben jetzt eben schon mitbekommen, also ein Sexismus-Workshop für Azubis, aber da steckt ja noch sehr, sehr viel mehr drin, was du machst. Magst du
Ja.
mal berichten?
Also das, was du in der Anmoderation über mich gesagt hast, das mache ich tatsächlich im Moment im Wesentlichen. Ich habe auch überlegt, wo habe ich die letzten Monate am meisten mit zugebracht. Das sind schon Consulting-Geschichten, wenn ein Unternehmen eine Diversity-Strategie implementieren will oder Unterstützung braucht, weil sie das Diversity Management auf- und ausbauen will bei sich. Das ist meine Consulting-Tätigkeit zum Thema Vielfalt und Unternehmenskultur. Und dann bin ich eben aber auch als Workshop-Leiterin und Trainerin unterwegs. Und das war tatsächlich in letzter Zeit, das war gar nicht das Azubi-Thema. Da freue ich mich jetzt mal wieder mit jungen Leuten, richtig jungen Leuten auch zugange zu sein, weil das ist mir auch wichtig in meiner Vielfaltsarbeit, dass ich nicht ausschließlich immer mit der gleichen Gruppe arbeite, sonst habe ich das Gefühl, komme ich auch nicht mehr aus meiner Komfortzone. Ja, es ist doch was anderes, ob du mit 50-jährigen Führungskräften arbeitest oder mit 18-jährigen jungen Menschen. Ja, du musst anders sprechen, andere Beispiele bringen, vielleicht sogar dich anders anziehen, dass du da auch irgendwie andocken kannst. Und das finde ich auch spannend. Deshalb, aber trotzdem im letzten Jahr war es halt viel mit Führungskräften, also das heißt mit weiblichen Führungskräften. wo ich ähnliche Dinge mache, die ihr auch, die du auch machst, oder eben mit gemischten Gruppen, also einfach, wo es um Führungskräfte in Summe geht, wo die Unternehmen sagen, wir brauchen da mehr Wissen und Sensibilisierung zu dem Thema, wie führe ich inklusiv? Also wie führe ich vielfältige Teams? Wie komme ich mit den unterschiedlichen Menschen aus unterschiedlichen Herkunftsländern, soziale Herkunft, altersgemischte Teams, geschlechtlich gemischte Teams, ne? Und da ist so viel Vielfalt bei uns da. Die Führungskräfte sind so ein bisschen überfordert, wie sie jetzt damit umgehen, wie sie fair und gerecht sind, wie sie befördern, wie sie auswählen und so weiter. Und das war so ein großer Schwerpunkt, den ich in den letzten Monaten bei mir so gesehen habe, wenn ich meine Workshops so
Ja, cool.
durchforste.
Wow, das ist ja wirklich vielfältig im wahrsten Sinne des Wortes. Und ja, total spannend, weil Diversity, klar, ist ja, beschränkt sich ja nicht nur auf das Gender-Geschlechter-Thema. Mit der
Genau.
Frage werden wir ja auch immer wieder konfrontiert. Was macht ihr denn für die anderen?
Ja, da komme ich dann ins Spiel. Also ich bin da mit dem generalistischen Ansatz unterwegs, also sprich die ganzen Dimensionen von Vielfalt auch aufzuzeigen. Wenn es dann aber sehr detailliert wird, gerade zum Beispiel bei dem Thema Neurodiversität, dann sage ich, da kann ich grob was zu sagen. Wenn ihr dabei explizit über einen längeren Stundenzeitraum mal Informationen wollt, da würde ich dann andere ExpertInnen empfehlen, die
Ja,
vielleicht auch
ja.
selber das Thema leben und vielleicht eine gewisse Betroffenheit auch dazu haben, ja, damit
Und
haben.
welchen, nur jetzt würden wir das Thema Gender für einen Moment verlassen, aber nochmal, was ich schon auch interessant finde, welchen Hebel bringt das denn, wenn ich als Unternehmen sage, so, wir machen jetzt mal einen Diversity-Workshop, was habe ich als Unternehmen davon?
Zum einen hast du halt mal die Möglichkeit, die Leute nochmal zu sensibilisieren, ja, dass sie sich mit dem Thema beschäftigen. Und was ich ja immer mache, ist das Thema Vorurteile, unbewusste Vorurteile mit reinnehmen, eigentlich in jeden Workshop. Weil du kannst ja nur fair und gerecht sein, wenn du dir deiner Vorurteile bewusst bist, wenn du mit Vorurteilen, Schubladen denken, was wir ja alle sind, wir Menschen, das wissen wir ja aus der Wissenschaft raus, dass unser Gehirn nun mal so funktioniert. Da können wir nicht fair und gerecht sein, auch wenn wir noch so wollen. Ja, wir müssen uns das immer wieder bewusst machen, dass wir ja ganz oft die Menschen sympathisch sind, die uns ähnlich sind oder Menschen, die irgendwie, wenn ich den Halo-Effekt nehme, den Heiligenschein-Effekt, ne, an irgendwas an dieser Person überstrahlt etwas sehr positiv und dann gehe ich davon aus, weil sie jetzt gut gekleidet ist, ist sie auch eine kompetente Führungskraft und sehr sympathisch und möglicherweise auch noch humorvoll und so weiter. Dabei ist sie einfach nur gut gekleidet. Und da haben wir ja einen Haufen von solchen Vorurteilen. Und wenn ich mir derer nicht bewusst bin oder immer mal wieder hinsitze und überlege, habe ich jetzt eigentlich gerade vorurteilsfrei bewertet? Dann kann ich ja gar nicht fair und gerecht sein, weil ich ja immer nach meinem Schubladendenken unterwegs bin. Also ich kann es Führungskräften noch nicht mal vorwerfen, dass sie nicht fair und gerecht sind, weil sie es ja gar nicht wissen. Also muss ich ja irgendwie mal sensibilisieren und sagen, hey, im Recruiting, bei Beförderung, bei Projektauswahl, da stehen wir uns halt mit unserem Denksystem einfach selber im Weg, unserer angenommenen Fairness. Und dann finde ich es erstmal gut, wenn Unternehmen sagen, wir machen einen Workshop. Natürlich ist das dann nicht sehr nachhaltig. Natürlich brauchst du eigentlich immer wieder Meetings, wo man das miteinander bespricht. Wo sind wir möglicherweise in der letzten Woche wieder Vorurteilen aufgesessen? Wo haben wir vielleicht nicht ganz objektiv entschieden? Wo haben wir vielleicht wieder einen Fehler gemacht oder nicht so sauber reingeschaut? Da musst du eigentlich nachhalten, ja. Das sage ich den Unternehmen auch. Mit dem Einmal ist es wahrscheinlich nicht getan.
Ja, klar, aber wenn man vielleicht schon für sich als Gruppe so einen bestimmten Kodex oder irgendwas
Ja.
erarbeitet, dann hat man ja trotzdem
Ja.
irgendwie was, zumindest im Bewusstsein, ne, wo man dann irgendwie, ja, was man immer wieder aufgreifen kann. Und was treibt dich an und um dich so intensiv mit diesem Thema zu beschäftigen, insbesondere auch mit dem Thema Frauen in diesem Diversity-Bereich?
Also das Gerechtigkeitsthema begleitet mich seit Kindheit. Komischerweise habe ich mich schon immer für mich als Mädchen und gleichzeitig aber auch für andere, wo ich gemerkt habe, die haben andere Startvoraussetzungen wie ich eingesetzt. Das scheint ein oder ist ein großer Wert von mir, Gerechtigkeit, Fairness. Und mich treibt einfach an, die ungleichen Voraussetzungen zu überwinden, dass wir das hinbekommen. Nicht nur in der Geschlechterdebatte, sondern eben auch was soziale Herkunft, ethnische Herkunft, Alter und so weiter angeht, dass wir da einfach respektvoller, wertschätzender und fairer miteinander umgehen. Und ja, ich habe das Gefühl, die Arbeit geht ja im Moment nicht aus. Also wir brauchen schon eine Menge Energie aktuell und Motivation, da weiter dran zu bleiben.
Ja, okay. Und was du jetzt eben nicht gesagt hast, du hast gesagt, dass du viele Workshops gemacht hast, aber du schreibst natürlich auch Bücher und führst auch selber Studien durch. Also das finde ich vom Engagement her, vom Engagement-Level her wirklich großartig. Nicht nur zu sagen, ich gehe da raus und ne, habe mich natürlich im Thema Diversity weitergebildet und halte deswegen Workshops, sondern auch, dass du ja auch empirisch tätig bist. Und da hast du eine Studie durchgeführt
Ja,
ne, zum Thema
genau, mit der
Frauen.
Hochschule
Und
Furtwangen, ja.
ja, magst du da mal was dazu erzählen? Das ist ja total interessant, was ihr da
Ja,
rausgefunden habt.
das war so eigentlich mein großer Schritt in die Gründung meines Unternehmens, weil ich am Anfang auch, ich habe ja mein Angestelltenverhältnis gekündigt, weil es da auch karrieretechnisch so nicht weiterging, wie ich mir das ausgemalt hatte. Und mir dann auch überlegt, was mache ich denn jetzt? Und dieses Consulting, Trainings, Workshop-Thema hat mir einfach immer schon gefallen. Und die Studie entstand dann eben, weil mich interessiert hat, wie ist mein Karriereweg gewesen? Und der vieler Frauen, die ich kannte, die auch sehr engagiert und ambitioniert unterwegs sind. Und dann habe ich diese Idee der Interviews dem Professor Dr. Armin Trost von der Hochschule Furtwangen vorgestellt, der dort
Der ist ja
Arbeits- und
bekannt.
Organisations- ja. Genau, der dort Arbeits- und Organisationspsychologie lehrt. Ich habe ihn über seine Podcasts kennengelernt. Ich habe sehr viele seiner Podcasts gehört und habe ihn einfach angeschrieben. Also ich kannte ihn vorher nicht und dachte, ja, komm, nein, hast du eh schon, schreib mal und erzähl ihm mal. Und er fand es interessant. Er hat dann auch gesagt, er hätte auch noch eine Bachelorstudentin, das wäre ja auch noch eine tolle Bachelorarbeit. Also das hat sich dann ganz toll gefügt. Und dann haben wir beschlossen, dass ich die Interviews führe, weil ich eben diese vielen Frauen kannte und die waren auch altersgemischt von zwischen 26 und 56
Und sag
Jahren.
nochmal, Entschuldigung, dass ich dich unterbreche. Was war die Fragestellung? Ich habe jetzt hier den Titel nicht genannt, weil ich den nicht mehr
Die
parat habe.
Studie heißt, Frauen wollen führen, aber unter anderen Vorzeichen.
Okay, ja.
Und die Fragestellung, die ich dann, ich habe mir dann diese 50 Frauen ausgesucht, auch geguckt, dass ich die sehr vielfältig auch zusammensetze, vom Alter her, von ihrer Branche her, wo sie arbeiten, aber auch manche hatten eben keine Familie und manche hatten. Weil wir herausfinden wollen, gibt es da Unterschiede in den Antworten der Führungspräferenzen. Und die Frage, die ich den Frauen gestellt habe, war einfach nur, was müsste es sein, damit du mit einem guten Gefühl in Führung gehen wollen würdest?
Ah,
Also es ging immer
okay.
um dieses gute Gefühl. Und dann kam halt
Ja.
ganz viel, ne? Ich habe das dann alles aufgezeichnet und grob transkribiert. Dann habe ich mich mit Professor Dr. Trost wieder zusammengesetzt. Und dann haben wir angefangen, die Präferenzen rauszuarbeiten und festgestellt, dass diese 7 Hauptpräferenzen, die auch in der Studie zu lesen sind, dass die eigentlich von allen Frauen, egal wie alt und mit oder ohne Familie, betont wurden. Dass sie
Und
einfach
welche sind
sagen,
das?
ja, zum einen die Begleitung in Führung, also dass sie sagen, ich will nicht einfach ins kalte Wasser geschmissen werden, sondern mir ist es wichtig, dass ich einigermaßen gut vorbereitet bin und weiß, was Führung für mich bedeutet, wie ich führen will und was es einfach braucht. Also entweder über Führungsprogramme, Mentoring oder Coachings, da eine gewisse Vorbereitung und Begleitung auch zu haben. Dann das Thema Kompetenzzuschreibung. Also ich will hier nicht in Führung kommen, obwohl ich eine Frau bin, sondern weil ich die Skills mitbringe. Also wo sie einfach die Vermutung haben, mir wird die Kompetenz ja gar nicht zugeschrieben. Das hatten wir ja vorhin schon. Ich muss immer noch mehr zeigen und leisten, weil ich eine Frau bin. Dann dritte Präferenz war das Vertrauen durch das Management, also dass man mir dann wenigstens auch vertraut, wenn ich dann schon befördert werde, dass ich es schon richtig mache, egal mit welchem Führungsstil und mit welcher Art und Weise. Dann Teilen von Verantwortung, das ist nämlich auch spannend, was das Thema Shared Leadership zum einen angeht.
Ja, oh, so ein cooles Ding. Ja, egal.
Und ja, genau, und wenn da waren sie sich zum Teil nicht ganz einig, muss ich sagen. Da haben sie gesagt, na, da muss man schon gut matchen. Also da haben manche gesagt, ich
Klar, aber
weiß gar
muss
nicht,
man ja auch.
findet sich da so ein Gegenpart? Also da kam sie, das ist ein bisschen Persönlichkeitsthema. Das würde ich jetzt nicht an
Ja.
Frau oder Mann festmachen. Das ist so dieses, kann ich mir vorstellen, mit einer anderen Person so gut zu matchen, dass wir aus einem Guss sind. Ja, das ist das eigene Ego vielleicht und das haben Frauen ja auch. Also, aber Teilen von Verantwortung haben sie trotzdem jetzt nicht nur bei Shared Leadership, sondern sie haben auch gesagt, mit dem Team zusammen Verantwortung, also mit denen auch Verantwortung zu teilen. Ne, wenn ich jetzt eine Maschine kaufe als Führungskraft, dass ich dann nicht entscheide, ich kaufe jetzt die oder ich kaufe die billigste, sondern ich frage mein Team, die ja nachher mit der Maschine arbeiten. Ja, was meint ihr? Mit welcher könntet ihr euch gut anfreunden und so weiter? Und dann kaufe ich erst. Also diese Verantwortung, ich kaufe eine Maschine, also die übernehme ich nicht alleine, sondern ich frage die Expertin oder Experten, die diese Maschine auch bedienen. Deshalb Teilen von Verantwortung. Dann der Führungsstil ging Richtung Servant Leadership, dass sie gesagt haben, also dieses partnerschaftliche, eher dienende Führen. Also ich bin für mein Team da und nicht mein Team ist für mich da. diesen Führungsstil würden sie gerne an den Tag legen, also dieses Coachende auf Augenhöhe, nach den Stärken zu gucken, die Leute dann auch mal in die Verantwortung zu nehmen, dass sie auch selber entscheiden, also wirklich so ein reifes Team zu entwickeln. Und da diesen Führungsstil dann entsprechend auch zu leben, also nicht das Micromanagement und Command and Control, was wir ja noch häufig kennen, das stößt sie eher ab. Dann die psychologische Sicherheit im Unternehmen. Also ich kann mich zeigen, wie ich bin. Ich muss nicht irgendwie Sorge haben, dass ich ausgelacht werde oder dass meine Ideen verhöhnt werden oder als Quatsch abgetan werden. Und ich kann mich
ich
auch
werde auch
manchmal,
gehört.
Ja, ich
wahrscheinlich.
Werde gehört, genau, richtig. Und auch die gewisse Verletzlichkeit, ne, dass ich auch mal sage, ich weiß es gerade nicht oder ich habe heute einen traurigen Tag, weil jemand aus meiner Familie ist gestorben. Also auch das eben publik zu machen und dann eben nicht immer, ja, du musst aber jetzt stark sein und du musst alles wissen und so weiter, ne, und dich nach oben durchboxen. Also das Thema psychologische Sicherheit war noch wichtig. Und dann der ganzheitliche Lebensentwurf. Also dass jetzt mir nicht vorstellen kann, dass ich mich ausschließlich nur für die Karriere aufopfer, sondern eben Freunde, Familie, Partnerschaft, Hobby, Pferd zum Beispiel, dass das auch noch dazu gehört. Oder ein Ehrenamt, sei es ein politisches oder ein gesellschaftliches, dass das alles zum Leben gehört. Und Führung dann eben ein Teil des Ganzen ist und nicht mein ganzes Leben einnimmt.
Ja, und das passt ja auch wieder zu dem Thema Shared Leadership.
Ja.
Und also, ja, ich bin so ein Verfechter von Shared Leadership, weil ich das einfach eine Ressource finde, wenn man jemand anderen noch an seiner Seite hat. Und ich glaube, dass das genau diese beiden Themen erschlägt. Einmal Flexibilität, die zeitliche Ressource für Führung zu haben und dann andererseits aber auch jemand, mit dem ich Entscheidungen teilen kann, mit dem ich mich abstimmen kann.
Ja.
Und wir haben ein Bauunternehmen unter unseren Kunden und da, total cool, hat einer berichtet, dass er eine Bauleiterstelle, also direkt auf der Baustelle, durch Shared Leadership implementiert hat.
Cool.
Und eine Frau von, ich weiß jetzt nicht ganz genau, aber sag mal, von 8 bis 1 arbeitet und die zweite von 12 bis 17 Uhr. Und dann haben die zwischen 12 und 17 Uhr die Übergabe und da weiß auch jeder, dass man die in der Zeit nicht stören darf. Und ja, also ohne diese Möglichkeit wären die da nicht in Führung gegangen, weil sie eine Familie sonst nicht vereinbaren könnten. Und was das für Potenzial hat, ne? Also total cool.
Ja, und bei diesem ganzheitlichen Lebensentwurf nicht nur Shared, sondern auch einfach führen in Teilzeit. Ne? Also wenn Shared nicht möglich ist, dass es eben auch okay ist, dass ich halt 30 Stunden oder so arbeite und sage, einen Tag bin ich halt nicht da. Also ich hatte selbst eine Führungskraft, eine weibliche, die einen Tag in der Woche nicht da war. Und die hatte jetzt nicht eine ganz kleine Führungsspanne. Ich glaube, wir waren 18 im Team. Und es hat geklappt, weil wir einfach wussten, was zu tun ist. Sie hatte auch eine Vertreterin, die man im Notfall... Und dann gab es ja auch noch andere AbteilungsleiterInnen, ja, die mal... wenn jetzt irgendwas finanziell zu regeln gewesen wäre. Und wir hatten auch noch ihre übergeordnete Führungskraft im Zweifel. Also es ist ja nicht so, dass dann plötzlich die Welt zusammenbricht. Und das hat echt gut funktioniert, aus meiner Sicht. Also ich kann es nicht für die anderen 17 besprechen, weil ich jetzt ein Typ bin, ich brauche meine Führungskraft nicht rund um die Uhr. Ja, ich weiß, was zu tun ist. Und ich kann auch mal was selber entscheiden. Es gibt natürlich andere Menschen, die aus der Sozialisation vielleicht so geworden sind, dass sie sagen, ich kann und will gar nichts entscheiden. Ich muss da immer jemand haben, den ich fragen kann. Für die ist es vielleicht nicht toll, dass die nicht... Aber dann ist ja die Frage, wie entwickle ich mein Team?
Klar. Und es muss natürlich auch strukturell abgebildet sein. Ich bin immer so ein bisschen vorsichtig bei Führen in Teilzeit, weil es ja oft auch eher das Ding ist, so ich kaufe mir damit die Nachmittage frei, dass ich sagen kann, zwischen 3 und 18 Uhr mache ich keine Termine, aber dann oft die Sachen in den Abendstunden nacharbeite und trotzdem auf 45 Stunden die Woche komme und dafür aber nicht bezahlt werde. Und dann denke ich immer, also es muss dann wirklich auch strukturell fundiert abgebildet werden. Genauso wie du sagst, es gibt Stellvertretende und es muss eine ehrliche Teilzeit sein von wirklich nur 30 Stunden und nicht eine, wo eigentlich ich jemand habe,
ich dann
der...
nachts noch da sitzt.
Der wirklich abends noch... Ich kenne so viele Frauen, die das machen und die dann irgendwann entweder wieder auf die 40 Stunden gehen, weil sie sagen, ja, ich will ja hierfür bezahlt werden, was ich mache. Und dann eigentlich da sind, wo sie nicht sein wollten, so was ihre zeitliche Ressource für Leben auch angeht. Ja, muss man immer auf die Unternehmenskultur gucken, ob das gut abgebildet wird. Aber diese Sachen, die du eben genannt hast, diese Dimensionen, was Frauen wollen, mir kamen da so zwei Gedanken, oder wo sie ein gutes Gefühl haben. Bei dem ersten Punkt, den du sagtest, also wirklich wissen, was Führung heißt, bevor ich anfange, das würde ich sagen, erlebe ich schon auch häufig bei Führungskräften, dass männliche Kollegen eher sagen, ja, das lerne ich halt on the job, ne? Da gucke ich halt so on the job, was das bedeutet. Und ich einige Frauen habe, wirklich interessanterweise, die ich coache, die ich im Einzelcoaching habe, weil die in Assessments nicht klar genug gesagt haben, also im Unternehmen, in einem Assessment für Führung, nicht klar genug gesagt, ihren Führungsanspruch erhoben haben, weil sie gesagt haben, ich möchte ja in dem Assessment über mich lernen, ob ich führen möchte. Und oder in einem Development Center oder was auch immer das ist. Und ihnen dann der Anspruch an Führung aberkannt worden ist. Also in unterschiedlichsten Unternehmen kommt das wirklich immer wieder vor.
Krass, ja. Deswegen, weil sie das Assessment Center eigentlich für sich nutzen wollen, um auch zu gucken, ist das was für mich, und man von ihnen eigentlich erwartet, dass sie das da schon wissen.
Ja, dass sie schon eine halbfertige, so vom Mindset her halbfertige Führungskraft sind und sie dann oder sie auch genau hingucken, welche Führungsrolle kommt für sie in Frage oder nicht. Und dieses so ein bisschen wählerische, was ich jetzt nicht als wählerisch, sondern als gute Selbstreflexion, als gesunde Selbstreflexion auch betrachten würde, ihnen zum Nachteil dann ausgelegt wird.
Das ist absolut gesund, weil ich kann ja nicht einfach sagen, ich bin eine gute Führungskraft, ohne mich darauf vorzubereiten oder es vielleicht auch mal auszuprobieren. Deshalb, ich finde das schon manchmal krass, wie selbstbewusst Menschen da reingehen und sagen, ich kann das, ohne ein Training vorher gehabt zu haben oder eine Idee davon, wie Führung geht, und es vielleicht mal irgendwo ausprobiert zu haben, ne? Also hören die Leute auf mich? Kann ich transparente, strukturierte und doch freundliche Ansagen machen? Bin ich überhaupt empathisch anderen Menschen gegenüber? Klar ist es nicht gut, in Führung zu üben, aber ich finde, diese Settings in Programmen, da kann ich ja manchmal in Rollenspielen schon mal was üben, oder in den Assessments, dann kriege ich ja auch Situationen, die jetzt nicht ganz echt sind, ne? Wo ich dann auch hinterher Feedback bekomme, wie ich jetzt da ankam. Ich muss da immer lachen, wenn es heißt, ja, ich
Ja,
lerne
ich habe
das
dich
dann
schmunzeln
schon.
sehen. Ich habe dich schmunzeln
Weil ich
sehen,
denke
genau.
immer, ich sage dann auch immer, hey, die Kinder haben, du hast ja auch Kinder, würdest du deine Kinder jetzt an eine Person geben, die sagt, ach, ich habe da eigentlich keine Vorkenntnisse, aber
Ich lerne das dann schon.
das bisschen Spielen und Malen mit Kindern, ach, ne? Und dann denken wir so, die ganzen Kindererziehenden, die KinderpflegerInnen, ja, ne, die haben eine dreijährige Ausbildung, bevor die da so richtig, ne, dann loslegen und in der Kita oder in einem Kindergarten tätig sind. Und bei Führung macht man, da denkt man, ja, erwachsene Menschen, auf denen kann ich einfach irgendwie rumtrommeln, das macht ja nichts. Und verkack's mir in den ersten 100 Tagen, ist ja egal und so. Die haben ja keine Psyche und keine mentale Themen, die sind ja irgend, weiß ich nicht was, die sind Maschinen oder so. Und das finde ich, ich versuche das immer so zu vergleichen, ne, dass
Du
die,
hast immer
dass
schöne Metaphern, schöne Geschichten, so um das wirklich so einen guten Perspektivwechsel hinzubekommen. Das ist toll. Ja.
ja, also
Ja.
deshalb finde ich das absolut in Ordnung, wenn ich sage, da werden mir so und so viele Menschen anvertraut mit ihren eigenen Geschichten, mit ihren eigenen Ressourcen, ihren Bedürfnissen, ja, die einen sind mental stärker und die anderen haben diesen Rucksack zu tragen, und die haben hier ihre Stärken und dort, und ich weiß davon nichts. Also ich bin da so ungelernt, und das finde ich einfach krass, dass das einfach okay geht,
Ja,
dass man das macht, ja, ungelernte Menschen auf Menschen loszulassen. So,
und
bis
diese Kategorien, die du eben genannt hast, das ist ja wirklich das, was wir als Berater sagen würden, das sind Dinge, die eine gute Organisationskultur ausmachen.
Ja, absolut. Absolut.
Was hat denn der Herr Trost? Der ist ja schon, vielleicht ist auch gut, dass du vorher nicht wusstest, dass er so bekannt ist, bevor du ihn gefragt hast. Das ist doch voll cool. Was hat der denn dazu gesagt? Ich meine, der kennt es ja auch ein bisschen
Ne,
aus.
ja, also doch, ich wusste schon, dass er bekannt ist, aber das war irgendwie, ich bin da manchmal so hemdsärmlich, ne?
Ja,
Ich
voll
starte
gut.
einen
Schön.
Versuch
Ja.
und schreibe jemand an, und entweder ich kriege ein Nein oder ich habe Glück. Weil ich das ja auch immer Frauen predige, nein, hast du ja eh schon, mach doch mal. Dann denke ich mir, ja, musst du auch machen. Musst du
Ja,
selber
cool,
auch machen.
super, ja.
Und der fand es interessant halt auch für seine Arbeit, ne? Weil er auch über das Thema Vielfalt und Frauen, Männerrollen eben auch forscht. Wir haben auch eine interessante Diskussion zum Gendern gehabt, da ist er wieder ganz anderer Meinung. Und dann dachte ich, ja, okay, aber wir konnten uns gut respektiert miteinander arbeiten, trotz dass wir da unterschiedlicher Meinung waren. Und was diese Studie angeht, das hat ihn schon auch für seine Lehrtätigkeit einfach interessiert, ne? Weil er auch sich fragt, warum haben wir diese Parität nicht? Weil ihn natürlich Kulturen interessieren, weil ihn Organisationspsychologie interessieren, ne? Also wo werden Frauen ausgebremst? Sind es die Strukturen, die Kultur? Bremsen sie sich selber aus? Also das war schon für ihn als diplomierten Psychologen ja auch super interessant. Und
Glaube ich.
so eine Anfrage kriegt er auch nicht jeden Tag, dass jetzt jemand, die nicht
Im
bei ihm
Beruf
studiert,
steht.
sagt, ich will da was draus machen. Wir haben dann auch im Personalmagazin noch einen Artikel gemeinsam geschrieben. Und die Studie ist ja dann auch
Schön.
in mein Buch dann gekommen zum Thema Unternehmenskultur. In dem Kapitel ist sie tatsächlich auch drin. Also wie du das ja schon gesagt hast, diese Themen.
Schön.
Und Unternehmen fanden dann, als die Studie draußen war, da ging es auch eigentlich richtig los mit meiner Beratungstätigkeit, weil die haben dann gesagt, können Sie mal zu uns ins Haus kommen, weil wir vermuten, dass es unseren Frauen ähnlich geht. Vielleicht würden die gleichen Sachen so sagen wie ihre interviewten Frauen. Was auch so ist, also das bestätigen sie mir heute ja noch alle möglichen Frauen. Und ich habe dann immer gesagt, ihr könnt ja auch die Studie lesen, ist ja kostenlos. Nee, nee, das wollten sie dann. Wir wollen das jetzt noch in einem Workshop miteinander. Und dann habe ich gemerkt, ja, okay, also das scheint zu funktionieren, das interessiert die Unternehmen, das ist für die wichtig. Und so bin ich eigentlich dann in meine Beratungstätigkeit auch reingestartet.
Klasse. Ja, und sag mal, wie viele Frauen hast du interviewt?
50? Genau,
Wow,
das war,
okay.
ich habe dann immer gesagt, muss ich nicht mehr fragen? Und dann hat der Armin immer gesagt, nee, das reicht. Also du könntest auch nur 30 fragen, weil die Tendenz muss dann stimmen.
Ja,
Weil
alles
du
klar.
führst ja, du führst ja qualitative Interviews und machst ja keine Abfragestudie auf Skalen, ne? Also da bräuchtest du dann mehr einfach um so eine wissenschaftliche Relevanz. Aber bei diesen offenen Interviews, du kannst noch 50 fragen, du wirst die gleichen Präferenzen dann rausbekommen. Und da habe ich ihm dann vertraut und habe gesagt, er hat ja gesagt 40. Er hat gesagt, nein, ich finde 50 ist eine schönere Zahl. Meint er, ja, wenn du das investieren willst, dann mach halt.
Ja, und jeder, der schon mal qualitativ gearbeitet hat, weiß ja, was das für eine
Ja,
massive
ja.
Arbeit ist, 50 qualitative Interviews auszuwerten.
Ja, das sind 50 Stunden. Also manche haben ja auch anderthalb Stunden was erzählt. Also
Klar.
kannst du dir ja vorstellen, was die Frauen alles erzählen können in der Zeit. Da kommt schon viel zusammen und das dann
Ja, wenn sie auch
auszuwerten.
endlich mal den Raum haben, das alles zu
Ja,
sagen.
ja,
Gab es denn
ja.
noch was, was du im Subton total spannend fandest? Also, ich meine, du hast es dann ja aggregiert zusammengeführt in diese
Ja.
unterschiedlichen Kategorien, aber gab es noch was, was so im Subton bei dir hängen geblieben ist, was du vielleicht auch manchmal während deiner Vorträge dann sagst?
Ja, also das eine, was ich dir jetzt vorhin erzählt habe, dieses, ich will es mir nicht in den ersten 100 Tagen verkacken, das fand ich schon wirklich krass. Also auch so diese innere Erkenntnis, da sitzen Menschen vor mir und ich habe eine Verantwortung als neue Führungskraft. Das war schon der Subton, warum Begleitung? Dann immer wieder die Erfahrung, dass man als hysterisch, als emotional, als Nervensäge wahrgenommen wird als Frau, wenn man sich für was intensiv ins Zeug legt, wenn man was mit Nachdruck einbringt und dass Männer dann eher als durchsetzungsfähig gesehen werden. Also wirklich so diese abwertenden Sachen. Hysterisch, emotional, Nervensäge, das fand ich immer wieder der Subton. Und was Sie auch gesagt haben, das war wieder das Thema ganzheitlicher Lebensentwurf, dass Sie mir gesagt haben, Sie wundern sich halt immer, dass diese Stunden so wichtig sind. Ne? Es geht nicht um erledigte Ziele und Aufgaben, sondern eine 70-Stunden-Woche, ohne dass mal geguckt wird, was macht die Person eigentlich in 70 Stunden. Du kannst ja auch wunderbar von diesen 70 Stunden 20 oder noch mehr rumlaufen, Kaffee trinken, auf dem Sessel sitzen, unnötige Meetings haben, Machtspielchen ausfechten, irgendwelchen Kram, der gar nicht zum Output, zum Outcome des Unternehmens
Beiträgt.
beiträgt.
Ja. Wow.
Das diskutieren wir ja heute schon wieder. Eine Stunde mehr arbeiten. Was für ein Quatsch, was für ein Quatsch. Was mache ich denn in dieser einen Stunde? Oder verteile ich meine Arbeit? Dann mache ich ein bisschen langsamer, weil ich jetzt eine Stunde mehr habe. Also, dass ich dann sage, dann kann ich auch ein bisschen mehr durchatmen. Also, das ist, warum gucken wir nicht endlich nach Zielen und Aufgaben? Ja, also man kann ja auch selbst einer Assistentin oder einem Assistenten kann man ja sagen, in der Woche erledigst du bitte diese Aufgaben. Ja, da
Ja,
kann man ja auch
klar.
messen und sagen, hast du das Research fertig oder hast du die Tabelle fertig und so weiter. Das sind ja auch Sachen, wo ich messen kann. Aber nein, es geht immer um 42, 43, 44, 38 Stunden, wo ich immer denke, das hat doch nichts mit Leistungserbringung zu tun.
Ja, und alle Unternehmen, die Nachwuchsprobleme im Führungskräftebereich haben, können sich eigentlich genau mal die Ergebnisse deiner Studie angucken und das, was du eben noch gesagt hast.
Ja.
Und wir wissen klar, dass man Unternehmenskultur nicht von heute auf morgen verändert, aber Ja, da wären auf jeden Fall sehr, sehr wichtige Stellhebel drin. Weißt du, was mir auch manchmal passiert, wenn wir haben auch ein offenes Female Leadership Training und dann schlage ich das manchmal Unternehmen vor, wo ich Führungskräfte coache, aber die ich jetzt noch nicht, die noch nicht das Training so in-house von uns gebucht haben, dann sage ich hier, ne, falls ihr jemanden habt, dann könntet ihr mal jemanden schicken, so, könntet ihr das trotzdem nutzen. Und dann höre ich manchmal zurück, nee, unsere Frauen wollen das nicht, weil die wollen dadurch nicht so exponiert werden oder, also das finde ich dann auch irgendwie immer interessant, dass die Frauen dann irgendwelche, nicht Befürchtungen, aber so Ressentiments oder wie auch immer man es nennen möchte, haben, zu sagen, ich nehme an so einem Female Leadership Training teil. Das finde ich auch immer ganz spannend. Und dann gibt es ja andere Unternehmen, die, würde ich sagen, trotzdem auch eher männlich wertemäßig konnotiert sind, die das aber intern implementiert haben und das einfach auch mal gesetzt ist und die Frauen in Scharen kommen und sagen so, jo, das wird jetzt unser Raum. Das finde ich von der Unternehmenskultur auch nochmal total interessant.
Vielleicht nervt es manche Frauen auch immer zu hören, dass an ihnen herumgedoktert werden muss. Also das kann ich mir schon vorstellen, je nachdem, was sie sagen. Ich bin doch eigentlich richtig, wie ich bin. Ich bin halt eine Frau. Jetzt muss ich da in so ein Programm, wo mir dann erzählt wird, dass ich tiefer sprechen soll, als Beispiel. Ja, die
Oh
wissen,
Gott, nee, sowas
ne?
würden wir nie
Oder
machen.
ich weiß, aber es gibt ja noch so Programme, wo ich tiefer
Ja,
sprechen soll, wo ich
schrecklich. Ja, schrecklich.
schlagfertig und sehr männlich auftreten soll
Durchsetzungsstark für
und
Frauen
genau
und
und
sowas. Oh Gott, da läuft mir kalt den Rücken runter. Nee,
Und
nee, also.
rhetorisches Geschick und was
Oh
weiß
Gott.
ich, dass Frauen dann einfach schon denken, oh, es wird schon die ganze Zeit an mir rumgezogen, was ich
Ja, nee,
alles, wo ich
schrecklich.
immer das Wort zu, ne, entweder ich bin zu emotional oder ich bin zu
Ja.
sachlich oder ich bin zu schick angezogen oder ich bin zu nachlässig angezogen oder ich bin zu laut oder zu leise. Und jetzt muss ich noch
Ja.
in so ein Programm, wo ich dann wieder höre, was ich alles noch
Ja, klar.
verbessern kann, dass sie dann einfach
Vielleicht
sagen,
ist
mir
das,
stinkt's.
ja,
Kann.
vielleicht ist das der Eindruck. Aber da hat sich die Welt ja Gott sei Dank auch ein bisschen
Ja.
geändert, ne? Und wir gucken immer eher drauf, du wahrscheinlich auch so, was sind denn genau diese Sachen, ne? Emotionen und so weiter. Und wie kann ich das gut einfach in meinen Stärken damit mir total okay sein, dass das.
Ja,
Da sind wir bei
absolut.
einem interessanten Thema. Und zwar wirst du bestimmt auch immer wieder mit der Frage konfrontiert von Frauen, die sich damit beschäftigen, ja, aber wie bleibe ich denn authentisch, auch als Führungskraft, ne? Genau so,
Ja.
also wie gehe ich damit um, dass ich einfach ich bin und dann aber das Risiko fahre, dass andere sagen, ich bin hysterisch, ist jetzt eine krasse Zuschreibung, aber was ist deine Antwort auf die Frage? Was ist
Oh, ich finde das Wort
Authentizität?
authentisch für mich echt schwierig. Also ich habe mal mich versucht an einer eigenen Definition. Was heißt das eigentlich? Also manche sagen ja auch, bring dein ganzes Ich mit zur Arbeit. Dann denke ich mal, geht das eigentlich? Also kann ich in jeder Zeit immer ungefiltert zeigen und sagen, was ich gerade fühle und spüre? Ich denke, also ja, es haben die Menschen in Unternehmen, gerade das Management, sagen wir mal, das männliche Management hat es verdient, dass ich mich als Frau denen zumuten darf. Ja, manchmal muss ich es vielleicht einfach erklären, dass ich jetzt kein Mann bin und dass ich da anders reagiere oder dass ich da andere Empfindungen habe oder anders an die Thematik rangehe. Vielleicht muss man noch mehr anmoderieren, weil Männer das von sich aus nicht erkennen. Kann ich auch nachvollziehen, ja, weil sie sind keine Frau. Dass man sagt, ich bin eine Frau, ich fühle so oder ich würde dem so begegnen. Dann ist wieder die Frage, ob das nicht was mit der Persönlichkeit zu tun hat. Aber gut, also das, was manchmal erklären muss. Dann, wenn ich aber Führungskraft meinen Leuten gegenüber bin, bin ich der Meinung, kann ich nicht immer alles sagen, machen, tun, wie es mir gerade zumute ist. Ja, ich kann den nicht, weil ich jetzt gerade wütend bin, da einen Schrei loslassen oder weil ich jetzt gerade super traurig bin, jetzt 10 Minuten schluchzen, in der Ecke sitzen. Also da muss ich vielleicht andere Wege finden, wie ich mit manchem authentisch umgehe. Ich muss mir in dem Moment vielleicht meiner Rolle bewusst sein. Wo bin ich jetzt gerade? Bin ich jetzt gerade die gute Freundin, die Mutter oder bin ich jetzt aber gerade die Führungskraft? Und kann ich jetzt einfach als Führungskraft da sitzen und hemmungslos schluchzen oder wütend irgendwelche Bücher und sonstiges auf den Tisch knallen? Oder muss ich mein Gefühl beschreiben und einfach sagen, ich bin gerade schrecklich wütend. Am liebsten würde ich, mache ich aber nicht. Also da ist immer die Frage, wie authentisch kann ich das ausleben oder muss ich öfters mal über meine Rolle nachdenken, wo ich mich gerade befinde. Also ich bin damit ganz gut gefahren. Also ich sage, ich kann nicht allen Leuten immer alles vor die Füße kippen. Die können damit vielleicht gerade auch nicht umgehen.
Ja, klar. Macht man ja
Ich muss
privat auch
es,
nicht.
genau, ich
Ja.
muss es vielleicht erklären oder ich muss mich mal kurz zurücknehmen oder ich muss mal 10 Minuten an die frische Luft, wenn ich jetzt gerade zu wütend bin. Ich kann jetzt nicht direkt mit meiner Mitarbeiterin jetzt so ein Gespräch führen, sonst flippe ich nachher aus und dann tut es mir wieder leid oder so, ne? Also deshalb, und in dem Moment wäre ich ja authentisch, weil ich jetzt gerade wütend bin.
Klar. Ja.
Also ich weiß nicht, wie du damit umgehst.
Ja, also ich sag immer, Authentizität ist ja ein Kontinuum. Also das ist ja jetzt kein Pol wie schwarz oder weiß. Ich bin authentisch oder ich bin nicht authentisch. Ne? Also sagen wir mal, Authentizität auf der einen Seite und sich anpassend auf der anderen Seite. Und was ich oft erlebe, so ganz generell, ist, dass Frauen, also es ist generell gut, für sich die Frage zu beantworten. Also wie sehr bin ich bereit, mich in einer Unternehmenskultur anzupassen, im Unternehmenskontext anzupassen. Und dann erlebe ich einerseits Frauen, die sagen, nee, also so wie das, was hier von mir gefordert wird, nee, da bin ich mir selber nicht mehr treu. Und ich suche mir ein Unternehmen, was absolut zu meinen Werten passt. Ne? Also wo es vielleicht viele Frauen auch, also oder wo es eine Parität gibt oder was auch immer, dass das zu meinen Werten passt. Und dann erlebe ich andere Frauen, die sagen, vielleicht genau in dem gleichen Unternehmen, auf der gleichen Ebene, die sagen, ich kann das gut, mich hier jetzt einfach eine Zeit lang auch anzupassen und so ein bisschen nach außen was zu repräsentieren, was ich vielleicht nach innen nicht so ganz bin. Aber ich habe eine gute Rollendistanz. Also ich weiß, dass mein Ich, meine Person immer noch vielleicht anders ist oder ich innerlich noch zusätzlich andere Werte vertrete. Aber ich sehe, das, was da zur Arbeit geht, ist ein Teil von mir und ist nicht bin nicht ich komplett, sondern das ist ein Teil meiner Rolle. Ja. Und auch wenn ich da draußen angegriffen werde, dann werde ich nicht als Person notwendigerweise die ganze Zeit angegriffen, sondern es ist auch meine Rolle, meine Funktion, die angegriffen wird. Und da kriegen einige das ganz gut hin mit dieser Distanz, also da so eine Distanz reinzubringen. Und dann aber zu sagen, wenn ich irgendwann an der Macht bin, wenn ich mich weiter hochgearbeitet habe als Abteilungsleiterin, Bereichsleiterin, dann mache ich es in meinem Bereich so, wie ich es für richtig halte. Also ich glaube nicht, dass man sich auf Dauer immer verstellen kann. Das tut uns einfach nicht gut. Das macht ja auch einfach keinen Spaß. Wir wollen ja mit allen an einem Strang ziehen. Aber eine Zeit lang, um vielleicht zu den eigenen Zielen auch zu kommen, um eigene bestimmte Themen durchzusetzen, erlebe ich schon Frauen, die sagen so, eine Zeit lang kann ich das machen, aber immer mit dem Blick auf das große ganze Endziel und durch eine gute Rollendistanz. Ja. Und ich glaube, die Frage kann man einfach nicht pauschal beantworten, ne? Also sei so oder so, sondern jeder muss für sich selber auch entlang seiner Werte gucken, wo auf diesem Kontinuum möchte ich mich aufhalten.
Ja, absolut. Und das mit den Rollen ist einfach wichtig, wie du sagst. Ein Teil von mir kann das. Und ich fühle mich jetzt in der Sache, ich bin jetzt in dieser Rolle vielleicht angegriffen worden, aber nicht als Gesamtpersönlichkeit. Ich bin deswegen kein schlechter Mensch. So diese Sache von der Person zu trennen, da sind Frauen nicht so gut. Also das ist mir schon häufiger untergekommen, weil man sich dann gleich als Mensch schlecht fühlt und zu sagen, Moment, ich habe jetzt eine Sache nicht richtig gemacht. Das heißt aber nicht, dass ich per se als Mensch. Und in vielen Diskussionen, in kritischen Diskussionen geht es ja oft auch um die Sache. Gut, man muss hingucken. Es gibt auch Menschen, die einen wirklich persönlich angehen. Aber wenn man da ein bisschen drauf trainiert ist, dann merkt man das.
Und das kreiden wir ja manchmal dann auch den Frauen an, dass sie dann so emotional sind. Aber wenn man das mal von einer anderen Perspektive betrachtet, erlebe ich das häufig bei Frauen so, dass sie aus ihrem sehr, sehr großen Engagement heraus sehr, sehr identifiziert mit ihrer Aufgabe und ihren Themen sind.
Ja. Ja.
Und deswegen, was ja eigentlich was total Positives ist, ne? Und dann wird manchen Frauen gesagt, so, sie sollen sich da nicht so emotional irgendwie angehen lassen. Klar kann man dann gucken, ne, wie kriege ich das irgendwie mit ein bisschen mehr Distanz hin. Aber ganz erst einmal, finde ich, kann man doch dann auch wertschätzen, dass eben Engagement dahinter steckt. Ja. Und das so pauschal zu sagen, jemand soll sich da nicht so emotional jetzt habe ich immer wieder auch so als Coaching-Aufträge das Ziel, da soll jemand so ein bisschen mehr, wie soll man sagen, ein bisschen mehr Abstand gewinnen zu den Themen, um dann sich nicht so emotional zu verstricken zu lassen. Und das ist ja okay, das kann man ja machen, damit man sich nicht da total emotional verausgabt, aber gleichzeitig gehört es als Wertschätzung mit rein, dass da eben sehr großes Engagement ist.
Manchmal hilft, eine Rückfrage zu stellen. Was stört dich jetzt gerade dran, dass ich emotional bin? Oder was ist schlimm dran, dass ich mich da jetzt so engagiert zeige? Und dann gibt es oft, ja, da kann man auch sagen, Mensch, ist doch cool, dass ich mich hier mal ins Zeug lege und für mich für was verkämpfe. Und bei einem Mann würden wir das jetzt richtig gut finden und durchsetzungsstark.
Ah, super Praxisergänzung. Richtig gut. Ja, genau. Was stört euch jetzt daran, dass ich es genau wissen will? Oder dass ich hier, was stört euch genau daran, dass ich, was stört euch genau daran, dass ich die Machbarkeit in Frage stelle?
Ja.
Ah, das ist doch cool.
Und also jetzt wir haben jetzt angewöhnt, dass ich öfters mal frage, ne, wenn jetzt jemand so bist zu emotional, also was stört dich da dran? Oder warum sollte ich jetzt nicht emotional sein? Was ist da jetzt schlimm? Oder?
Ja, was willst du stattdessen? Ist ja auch immer so eine schöne Frage.
Genau.
Und jetzt sind wir schon ganz cool in so ein paar Praxistipps und Empfehlungen drin. Du hast ja auch ein Buch geschrieben, Frau kann Chef. Und der Untertitel ist mit Freude und Gelassenheit in Führung gehen. Was sind da so deine wichtigsten Empfehlungen draus? Oder was macht so die Quintessenz deines Buches aus?
Also ich habe mich da noch mal ein bisschen mit beschäftigt, was sind denn so Hürden und Stolpersteine, weil das ist ja immer, was wir schon können, wissen wir ja oft schon, bei Stärken und Frauen ist ja auch so ein Thema, aber ja, ich glaube, wichtig ist, dass wir Diskussion und Konflikt nicht aus dem Weg gehen, also dass wir sagen, die Welt ist eben nicht konfliktfrei und ich kann sie auch nicht konfliktfrei machen, kann jetzt nicht den Teppich hochmachen und alle Konflikte drunter, dann wird die Beule irgendwann viel zu groß und wir fliegen alle nur noch drüber. Und da können wir sicherlich nochmal drauf gucken, ne? Wo ist jetzt mein Thema mit einem Konflikt, warum kann ich den nicht ausdiskutieren, und Konflikt per se sind ja nicht männlich, also Konflikte haben ja auch Frauen miteinander und ich glaube, eine gute Konfliktkompetenz ist schon mal wichtig und einfach, und da wieder dieses, was wir gerade hatten, Sachebene von Beziehungsebene zu trennen. Was ich auch total spannend fand und was ein Teil im Buch ist, sich auch bewusst mit den eigenen Rollenbildern auseinanderzusetzen, weil Frauen ja ganz oft in diesen, ich will gemocht werden, ich will als Führungskraft immer noch wie so eine gute Freundin sein, das soll man doch gar keinen Unterschied merken, vielleicht wenn ich jetzt als Kollegin zur Führungskraft befördert wurde, ich bin doch immer noch die Kollegin, und diese Erwartung, die Menschen auch an einen haben, die Erwartung, die man vielleicht selber hat, und sich da mal hinzusetzen und sagen, ist das jetzt eigentlich mein eigenes Rollenbild, was ich von einer perfekten Frau, einer perfekten Führungskraft habe, oder wird das von außen an mich herangetragen? Und woher kommt es eigentlich, dass ich jetzt so denke, dass ich das tun muss? Oder also sich da gezielt damit auseinanderzusetzen, ich glaube, das haben wir noch nicht in Tiefe durchdrungen. Also wir können, glaube ich, auch ganz viel an diesen Rollenbildern rütteln. Also ich bin ja immer ein bisschen kritisch mit, das System muss sich ändern, da können wir noch lang warten. Deshalb, also wir müssen das System mit verändern. Das war beim Frauenwahlrecht ganz genau das Gleiche. Das mussten wir uns halt auch erkämpfen. Und diese Rollenbilder, die zementieren wir selber halt auch mit. Also wenn ich halt Erwartungen nicht erfülle, wenn ich jetzt den Kaffee einfach nicht mehr bringe, wenn ich diesen Kuchen zum Geburtstag da nicht mehr backe, wenn ich das Hochzeitsgeschenk für meine Kollegin nicht mehr kaufe, dann muss ich vielleicht aushalten, dass es dann keins gibt, aber das brauche ich mich nicht verantwortlich fühlen, weil im Team sind halt noch 15 andere. Und das auch mal auszuhalten, zu sagen, hier diesem Rollenbild widerspreche ich jetzt und das mache ich einfach nicht.
Oh toll, da habe ich jetzt schon, ich habe dein Buch nicht gelesen, muss ich an der Stelle gestehen, aber du machst mir gerade richtig Lust darauf.
Und der dritte Punkt eigentlich, den hatten wir vorhin tatsächlich auch schon, das mit dieser Perfektionsfalle, ne? Wo ist der Maßstab in Führung und ich muss das nicht noch besser machen wie alle, sondern ich kann ja mal anfangen mit dem Mittelgut und dann kann ich mich ja weiterentwickeln. Aber ich muss nicht schon die Olympianikin sein als Führungskraft mit der Goldmedaille um den Hals da schon reinlaufen, sagen, jetzt bin ich eure neue Führungskraft und hab schon gewonnen. Also, sondern ich trainiere dahin, dass ich irgendwie mal olympisches Gold umhänge. Aber ich habe diese Voraussetzung, mein Trainingsstandard ist schon gut und mein Mindset ist schon da. Das sind so die Punkte, die eigentlich in dem Buch auch drin sind, um ein bisschen den Frauen auch den Druck zu nehmen, der halt gesellschaftlich so und in der Arbeitswelt so rumwabert.
Ich würde aber sagen, einerseits den Frauen den gesellschaftlichen Druck zu nehmen, aber den inneren Druck ein bisschen zu erhöhen.
Wieso?
Aber positiv zu erhöhen.
Ja.
Den inneren Druck positiv zu erhöhen.
Okay.
Nämlich, was du ja meintest eben, das fand ich total cool mit dem Frauenwahlrecht. Also nicht nur darauf zu warten, dass sich die Strukturen ändern, sondern die Dinge auch ein Stück weit selber in die Hand zu nehmen.
Ja.
Und das fand ich, also jetzt nicht negativer Druck, ne, sondern einfach so, hey.
Du bist halt ohnmächtig, wenn du da sitzt und hoffst, dass irgendwie, ne, du hast nicht den Circle of Influence. Du hockst da und hoffst, dass irgendjemand anders für dich. Da kannst du aber im Zweifel noch 80 und 90 Jahre werden und es ändert sich nichts. Du wirst eine total frustrierte Frau in dem Moment und bist nur sauer auf das System und erkundest gar nicht, was in deiner eigenen Hand liegt. Und da ist halt, was das Thema Rollenbilder und eigener Anspruch und so angeht, da haben wir schon viel in der Hand.
Oh, cool. Ja, das sind doch drei wirklich gut auf den Punkt gebrachte Empfehlungen nochmal. Und dein Buch nochmal, um es zu sagen, Frau kann Chef, werde ich auch in den Shownotes verlinken, falls die eine oder andere Zuhörerin hier noch Lust hat, da reinzuhören. Du hast ja noch ganz viele weitere spannende Themen auf deiner Webseite. Ich glaube, da könnten wir über jedes auch jetzt noch wirklich eine geraume Zeit sprechen. Gibt es noch irgendwas, was du hier noch reinbringen möchtest von den Themenbereichen, in denen du noch unterwegs bist, was dir noch wichtig ist inhaltlich?
Ja, also was ich tatsächlich noch spannend finde und immer wieder auch anbringe, ist dieses, macht euch bewusst, dass es in der Kommunikation Unterschiede gibt und dass das in Unternehmen halt auch für Irritation sorgen kann, weil tatsächlich Männer und Frauen per se etwas anders kommunizieren und sich auch anders verhalten, dass man da auch drauf guckt, wenn man Kultur verändern will. Wie sprechen Männer, wie sprechen Frauen, wie verhalten die sich? Also das ist ein Thema.
Was sind denn die Unterschiede?
Naja, also Männer kommunizieren ja eher statusorientiert. Also das habe ich nicht selber erfunden. Da ist Deborah Tannen, das ist, weiß nicht, vielleicht hast du den Namen auch schon mal gehört, die sich ja in die US-amerikanische, was ist sie, Psychologin, Soziologin, die sich eben mit dem Thema Sprache und Kommunikation zwischen den Geschlechtern sowohl im Privatleben bei den Paaren als auch eben in der Arbeitswelt sehr intensiv beschäftigt hat. Und in der Arbeitswelt kann man sagen, Männer kommunizieren eben eher hierarchiegetrieben, also statusorientiert. Wer ist über mir, wer ist unter
vertikal,
mir?
Vertikal sagt man ja
genau.
Auch.
Genau. Ne? Und Frauen sind halt in der Beziehung interessiert. Und das merkst du schon. Ne? Also es passt nicht zusammen. Einmal vertikal und einmal horizontal. Ja. Dass es da also irgendwo nicht so ganz zusammenkommt, weil Frauen gucken eben, wie kann ich alle einbinden? Wie kann ich Kommunikation so gestalten, dass sich alle gesehen und mitgenommen fühlen?
Auf Augenhöhe alle.
Richtig, genau. Und da ist halt, dann kommt halt in Meetings oft vor, dass Frauen dann eine Idee vorbringen und erstmal die Runde fragen, was meint ihr denn dazu, während ein Mann dann zum Beispiel sagt, ich habe hier eine Idee, das ist wild, die ist toll. Und dann wirkt es natürlich auf Frauen super arrogant und Männer denken, oh, die steht ja gar nicht hinter ihrer Idee, die muss ja erstmal alle anderen fragen. Ne? Also da kommen dann ganz oft diese Irritationen und das muss man wissen, dass eine Frau trotzdem hinter ihrer Idee steht, aber dass sie halt eben trotzdem auch die anderen das offen macht, ne, und interessiert ist, was die anderen dafür von halten. Oder Männer kommunizieren eher direkt, Frauen ein bisschen indirekt mit vielen Weichmachern, Vorschlägen, Fragezeichen, Leute einbinden. Denkt man dann auch oft, der Mann ist jetzt sehr tough und sehr straight und sehr durchsetzungsfähig und sie halt ist halt wieder weich und empathisch und so. Ne? Da kommt es dann wieder zustande und das Thema kooperativ versus kompetitiv, dass kooperativ Männer sich dann eben ihr Ziel vor Augen, ne, und Frauen, kooperativ, das Ziel gemeinsam, ein Ergebnis zu finden, und kompetitiv die Männer eher, ich muss mich durchsetzen, das eigene Argument, die eigene Idee ist die beste Lösung. Und auch da gibt es dann ganz oft einfach Irritationen und Unverständnis. Und das sollte man einfach bedenken, auch in der Kultur, da gehört ja Kommunikation und Sprache mit dazu, sich da auch mit zu beschäftigen. Also wie kommunizieren wir hier, was halten wir immer für durchsetzungsstark und für, ja, und was halten wir eher für nett, sympathisch, aber eben nicht besonders führungsstark, ja. Mhm. Und das ist auch ein super spannendes Thema. Mag
und
ich sehr gerne auch.
Auch der Halo-Effekt, den du ja vorhin beschreibst, ne? Dass wir bei einer Person eine Eigenschaft sehen, wie zum Beispiel, die agiert sehr kooperativ, weil sie immer alle anderen fragt, so, was haltet ihr denn davon? Und das überstrahlt dann alle anderen Eigenschaften, dass wir sie als nicht führungskompetent betrachten, was ja aber auch ein sehr enger Blick ist. Und deswegen auch wieder toll, wenn wir eine Parität haben, weil wir dann 50-50 am Tisch haben.
Genau. Und die Kommunikation sich dann eigentlich auch ändert, weil ja dann so und so viele Frauen sind, die dann eben in ihrer Art zu kommunizieren. Es sei denn, sie sind schon zu männlich sozialisiert, dann können sie es halt auch wieder anders. Ja.
Ja, total. Wir wissen ja aus einigen Studien auch zum Thema Gruppenintelligenz von Anita Woolley, die herausgefunden hat, wenn du eine Gruppe hast nur von Männern und du tust der eine Frau hinzu, erhöht sich der Outcome der Gruppe. Währenddessen, wenn du eine Gruppe hast nur von Frauen und du packst einen Mann hinzu, verändert sich nichts im Outcome. Und ihre Conclusio ist, dass es daran liegt, dass Frauen einfach die Art und Weise, wie Kommunikation stattfindet, verändert und mehr Menschen gehört werden und es dadurch zu besseren Ergebnissen kommt. Also ist ja auch echt immer interessant, wie wir die Dinge bewerten. Und wenn wir sie einfach sehr viel wissenschaftlicher bewerten würden, wir zu viel besseren Ergebnissen kommen würden und nicht zu dem, was im Alltag einfach als laut und deswegen kompetent empfunden wird.
Und da ist halt für mich immer, ich denke immer, es liegen so viele gute Ergebnisse vor, wissenschaftlich fundiert, Studien, Statistiken, was auch immer. Und es wird ja trotzdem noch nicht so drauf eingegangen. Da gibt es ja auch einen Grund sicherlich. Und da müssen wir halt sagen, liebe Männer, schaut da mal mit einem gewissen Selbstbewusstsein drauf, dass das euch gut tun würde und verteidigt jetzt nicht einfach nur die Macht, schaut auf die Vorteile, die es bringt. Aber da brauchst du das Selbstbewusstsein, um dich auch zurückzunehmen. Ich bin hier nicht der Wichtigste im Raum. Möglicherweise bin ich auch nicht der Beste im Raum. Da gibt es noch andere Gute. Und das ist halt schwierig, ne? Wenn du schon mal in der Machtposition sitzt, zu sagen, ah, vielleicht bin ich ja doch nicht so mächtig. Und da abzugeben und andere Leute mit an den Tisch zu holen, die da bisher noch nicht saßen.
Ja.
Da denke ich immer, da brauchen wir die selbstbewussten Männer, die auch an der Zukunftsfähigkeit unserer Arbeitswelt und unseres Landes interessiert sind und nicht nur nach der eigenen hierarchischen Position und dem eigenen Status. Ja, also mal weg von dem Ego und von ich, ja, sondern hin zu, wie können wir als Gesellschaft vorankommen. Und ja, das fehlt mir halt oft in den männlichen Runden. Ne? Da geht es nicht so um das Große, um das Nachhaltige, die Zukunftsfähigkeit, sondern es ist oft immer noch eine Ego-Show. Und da kannst du noch so viele Studien hinlegen, das gucken die sich an und ignorieren es weg, weil es in dem Moment ja auch ihr eigenes Ego und ihre Machtposition betrifft. Deshalb freue ich mich immer, wenn ich dann doch mal Männer treffe, die eben sich da auch weiterentwickelt haben, die da reifer sind, die selbstbewusst sind und sagen, mir geht es auch darum, wie wir als Unternehmen vorankommen und was wir vielleicht in 10 Jahren dann der anderen Generation übergeben. Dass wir immer noch am Markt sind dann, während andere sind vielleicht nicht mehr am Markt. Bin ich mir sicher.
Das sind doch schöne abschließende Worte. Ja, auf jeden Fall. Also auch die Männer brauchen wir im Boot, auch die reifen, selbstbewussten, selbstreflektierenden, die auch andere Räume ermöglichen. Richtig. Und abschließend eine Frage, die seit diesem Jahr jeder in meinem Podcast beantworten darf, weil es einfach so relevant ist, gerade wenn man in Führung ist, du hast ein eigenes Unternehmen. Wie schaffst du es im Alltag, deinen Job und dein Leben gut in Balance zu halten? Was sind deine Tipps und deine Learnings?
Ich kann ganz gut priorisieren. Das ist, glaube ich, eine große Stärke von mir. Nein, ich glaube, ich weiß es. Ich habe einen gut organisierten Kalender mit Blöcken, wo ich dann auch weiß, da muss ich das jetzt machen, weil in 2 Tagen ist es soweit. Also da bin ich schon immer echt gut organisiert und auch in der Priorisierung. Das ist einfach, die Stärke ist da, auf die bin ich stolz. Ich habe zwischenzeitlich auch ein gutes Verhältnis zu meinen eigenen Gefühlen. Also ich kann besser sagen, wie fühlt sich das jetzt gerade für mich an? Fühlt sich das gut an, richtig an? Oder bürde ich mir gerade zu viel auf? Mag ich das überhaupt? Also ist das überhaupt was, wo mein Herz für schlägt? Oder mache ich das jetzt nur irgendjemand aus Gefälligkeit oder weil man das halt so tun sollte? Also da gehe ich viel öfters in den Dialog. Also ich sage auch nie gleich ja oder so, sondern ich muss mal kurz überlegen. Ich gehe mal raus, spazieren und dann sortiere ich das für mich. Das mache ich intensiv. Zwischenzeitlich, also nicht gleich ja und sofort eine Entscheidung, sondern einmal drüber nachdenken, wie fühlt sich's an, passt das jetzt gerade auch in mein Leben oder kann ich das auch ein bisschen nach hinten verschieben oder auch gar nicht machen. Und was ich auch immer wieder mache, ist, mich zu trauen, Rollenmuster aufzubrechen. Also dann zu sagen, ich backe keinen Kuchen, ich hole den beim Bäcker oder es gibt halt jetzt nichts oder da ist jetzt jemand anders für zuständig oder mein Mann macht das oder so. Ne? Also nicht dieses, das muss ich jetzt so machen, weil nur dann bin ich eine gute Frau oder eine perfekte Ehefrau oder eine gute Beraterin, sondern zu sagen, nee, das mache ich jetzt einfach nicht, das schaffe ich jetzt auch nicht, will ich auch nicht. Die Zeit nehme ich jetzt mir für mich oder für ein gutes Projekt oder für einen Kundencall, der jetzt einfach wichtiger ist.
Was ja auch wieder mit der Priorisierung da zusammenhängt, die du eingangs gesagt hast, also zu priorisieren. Und da höre ich sehr viel raus, so muss ich das jetzt, also wem muss ich es jetzt in dem Moment recht machen?
Ja, ja.
Und dass du die Frage gut für dich beantworten kannst, wann es auch einfach wichtig ist, da auf dich selber zu schauen und mit welchen Gefühlen du dabei bist. Lilian, abschließend, das ganz Abschließende, wenn Menschen das gehört haben, das jetzt spannend fanden, dann erreicht man dich am besten über deine Website. Ich glaube, wir haben jetzt Einblicke bekommen, in welchen Themenfeldern du vertreten bist, für was du angefragt werden kannst.
Ich glaube auch.
für was du stehst. Aber mir ist es im Sinne einer Sisterhood immer sehr wichtig, auch nochmal den Platz hier einzuräumen für meine tollen Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartner, für welche Tätigkeiten sie auch gerade brennen, wozu sie Lust hätten, noch mehr zu machen oder wie man sie auch kontaktieren kann. Gibt es da noch was?
Meine Website ist, denke ich, sehr gut übersichtlich. Da habe ich auch tatsächlich meine Projekte drauf. Da erzähle ich, was ich so mache. Die werden regelmäßig aktualisiert. Ich habe Stimmen aus der Kundschaft, die ein bisschen erzählen, wie die Zusammenarbeit mit mir läuft. Ich habe die ganzen Angebote drauf, ne, was ich mache, wo du ja auch gesagt hast, hey, du hast da so einen spannenden Titel zu dem Thema. Also die ist super und ich bin bei LinkedIn auch gut zu erreichen. Also da findet man mich, bin ich einigermaßen intensiv auch unterwegs. Also die Wege zu mir sind, glaube ich, recht unkompliziert.
Und vor allem dann auch die Wege zu der Studie, die ja auch spannend ist, falls die intern verwendet werden möchte.
Genau, die ist auch auf der Website verlinkt, richtig.
Ja, aber es klingt auch nicht, als wäre dir langweilig und du bräuchtest.
Nee, das auf jeden ist Fall. Ja dann. Also ich freue mich immer über Anfragen, gar keine Frage. Und wir kriegen auch immer alles irgendwie unter und gut hin. Und aber jetzt für die nächsten Monate, da ist ordentlich was los und ich freue mich aber drauf, toll. weil ich mache es einfach, es ist mein Thema, ich mache es gern, ich mache es auch gut, würde ich behaupten. Also was ich so als Feedbacks gebe und dann treibt einen das ja auch, treibt mich das einfach auch an und mache es mit viel, viel Freude und Engagement.
Schön, dann heißt es, dass du deine inneren Prioritäten richtig gesetzt hast für die nächsten Monate.
Ja, das würde ich betonen, unterstreichen.
Ich danke dir, dass du heute die Zeit genommen hast, um einmal so direkt aus deiner Praxis, von deiner Arbeit zu berichten. Wir hier einige schöne Diskussionen und Austausch hatten. Das hat mir sehr viel Freude bereitet.
Vielen Dank, Nora, mir auch. War ein richtig rundes, tolles Gespräch. Sehr mehrwertig auch für mich.